NDR 90,3 Podcast. Das Hamburger Hafenkonzert.
NDR 90,3.
Das blaue Meer, die blauen Jungs. Keine andere Farbe ist so mit der Seefahrt und den Ozean verbunden wie blau. Ihr haben wir die kommenden 2 Stunden gewidmet, von blauer Stunde bis zur wirklichen Farbe von Nord- und Ostsee, von Captain Blaubär bis zu blauen Redensarten. Dies ist das Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3321. Ich bin Kerstin von Stürmer.
Hamburg.
Die Farbe Blau und die Seefahrt, das ist eine untrennbare Einheit. Da gibt es zum Beispiel den blauen Peter. Das ist die Flagge, die ein Schiff ist, das in den nächsten 24 Stunden den Hafen verlässt. Heute wird dies allerdings kaum noch praktiziert. Oder das blaue Band, die Auszeichnung für das Passagierschiff, das am schnellsten den Atlantik überquert. Marineuniformen sind blau, meistens jedenfalls. Und das Meer sowieso, viel besungen und je nach Standort mal türkis, mal azurblau. Jedenfalls unser aller Ideal vom Meer. Das Rote Meer ist zum Beispiel wegen der roten Algen rot, das Gelbe Meer wegen der Unmengen von angeschwemmtem Sand eben gelb und die Nord- und Ostsee meist bräunlich-grün. Aber wir sehen am liebsten blau. Unsere Farbe des Meeres, maritimer geht's nicht. Warum das alles so ist, dazu mehr in den kommenden 2 Stunden. In allen gute Unterhaltung. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Das maritime Blau, die Farbe des Meeres. Und auch die Farbe der Seeleute. Marineuniformen sind in der Regel blau. Aber wieso eigentlich? Warum nicht Signalrot oder Gelb? Heiko Hermanns ist Schifffahrtsexperte, war lange Jahre Vorstand im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg. Er sieht die Ursprünge der blauen Jungs schon in der Antike.
Man kann schon bei Julius Caesar nachlesen, in seiner Beschreibung über den Gallischen Krieg, dass sich die Bewohner der britischen Inseln mit blau gefärbten Tüchern bekleidet hätten. Auch ihre Segel haben sie blau gefärbt. Sogar ihre Gesichter haben sie blau gefärbt, um somit den Zustand des Schreckens bei ihren Feinden zu erhöhen.
Blau als abschreckende, vielleicht aber auch als Tarnfarbe auf dem Meer.
Blaue Jungs, auf See!
Die Uniformen, die kamen erst viel später in Mode.
Eine wirkliche Marineuniform gibt es erst seit 1749, als Georg II., König von England, befohlen hat, dass die Offiziere seiner Schiffe in einer einheitlichen Uniform aufzutreten hätten, deren Grundfarbe blau und weiß sind, das royale Weiß und das marine Blau. Bei den Matrosen ist das erst sehr viel später gekommen. Jeder bekleidete sich so, wie es seinen Beruf erforderte. Und erst sehr viel später, im 19. Jahrhundert, wurde dann auch wieder über die britische Marine, aber dann auch bei den Amerikanern, Franzosen, Blau als Grundfarbe für die Marinebekleidung genommen.
Und warum nun sind diese Uniformen nicht rot oder grün?
Diese anderen Farben hat es durchaus gegeben. Gerade in der zaristisch-russischen Marine hatte man sich für das sehr dunkle Grün entschieden. Und auch in den Mittelmeerstaaten dominierten also andere Farben. Man hat sich erst sehr spät, wie gesagt im 19. Jahrhundert, dann in Anlehnung an die Seemacht England an der blauen Farbe orientiert und hat das also weltumspannt inzwischen eingeführt.
Blaue Jungs, auf See!
Manchmal sind sie auch weiß, der Temperatur wegen.
Wenn es in einem Gebiet ist, in dem die Temperatur außen eine weiße Farbe fast erfordert, dann wird das jungfräuliche und royale Weiß immer gerne getragen, beziehungsweise das Tragen befohlen. Also auch wir in der deutschen Marine haben, wenn wir im Ausland sind, im tropischen Gefilden, dann dieses Weiße, manchmal auch khaki angezogen.
Und eines dieser blauen Kleidungsstücke, das hat auch an Land Karriere gemacht, der Blazer, der gerade in Hamburg zur Standardausrüstung eines ordentlichen Herrenkleiderschranks gehört. Auch der Blazer hat seinen Ursprung bei der englischen Marine.
Interessant ist dabei, dass auch dieses typische, fast maritime Bekleidungsstück aus der britischen Marine kommt. Der Kommandant der Seiner Majestät Schiff Blazer hatte seine Besatzung so ausgestattet, dass sie einen Rock im Schnitt dieses heute uns bekannten Bläsers hatten, der ursprünglich blau-weiß gestreift war, inzwischen aber durchgängig blau zu tragen ist.
Fortan wurden mehr dieser Jacken zunächst für den Marinegebrauch geschneidert.
Blaue Jungs, auf See!
Das Blau der Seefahrt, der Uniformen, aber auch Heiko Hermanns weiß:
Blau ist nicht nur eine Farbe, sondern kann durchaus ein Zustand sein.
Aber das ist ein anderes Thema. Man kann rot sehen, noch grün hinter den Ohren sein oder gelb vor Neid werden. Aber man kann nicht nur blau sein, sondern auch blau machen. Blau hat es wohl unter den Farben zu den meisten Redewendungen gebracht. Anja Grigoleit.
Eine ganz konkrete Bedeutung oder nur eine im übertragenen Sinne. Diese Unterscheidung muss man bei Redensarten grundsätzlich machen. Und die übertragene Bedeutung ist halt nicht immer so eindeutig. Doch fangen wir mit dem Einfachen an, mit blauen Briefen.
Der hatte blaue Umschläge. Ich glaube, die sind von der preußischen Verwaltung eingeführt worden. Da sind die, glaube ich, nicht mehr blau. Aber ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit waren die tatsächlich noch blau.
Beate Hennig hat es trotz blauer Brieferfahrung zur promovierten Germanistin an der Uni Hamburg gebracht und dort unter anderem das Hamburgische Wörterbuch erarbeitet. Zur Zeit der alten Preußen im 18. Jahrhundert wurde Papier übrigens unter anderem noch aus Lumpen hergestellt und nicht selten aus Uniformen, die preußisch blau waren. Beim Treffen unterm blauen Himmel erläutert Beate Hennig dann aber auch andere klare Redewendungen.
Konkret sind die blauen Bohnen. Die Gewehrkugeln, Flintenkugeln wurden früher aus Blei gegossen und Blei hat eine bläuliche Farbe.
Und wie ist es mit dem Blauen, das so manch einer vom Himmel lügt?
Das Blau kann auch die Farbe der Täuschung sein. Es gibt zum Beispiel von Peter Bruegel ein Redensartenbild. Und da ist ein alter Mann, der eine junge Frau hat, die ihn betrügt. Und der bekommt von seiner Frau einen blauen Mantel umgehängt, als Zeichen dafür, dass sie ihn betrügt. Und so ist im Blau die Farbe der Täuschung, der Lüge, des Betrugs. Und das Blaue vom Himmel herunterlügen ist dann tatsächlich jemandem etwas vormachen. Interessant ist auch, dass im französischen Märchen auch Conte Bleu heißen, also blaue Erzählungen.
Aber es geht auch andersrum, zum Beispiel, wenn jemand blauäugig ist.
Da ist Blau die Farbe der Aufrichtigkeit, der Durchsichtigkeit, der Wahrhaftigkeit. Und wer blauäugig ist, ist sehr treuherzig.
Und erlebt da nicht selten sein blaues Wunder. Bei einer Fahrt ins Blaue sind die Erwartungen ja häufig auch unterschiedlich. Da bedeutet das Blau Unbestimmtheit, Ferne, Sehnsucht. Ganz konkret wird es aber erstaunlicherweise beim blauen Blut. Es geht auf das spanische Sangre Azul zurück.
Das ist tatsächlich die Farbe Blau, auf die da angespielt wird, und zwar die blauen Adern, die durch die Haut schimmern. Und das liegt daran, dass die Adligen in Spanien waren früher eher nordische Typen, die von den Goten abstammten und die eine hellere Haut hatten als die übrigen Spanier, deren Adern man dann durchschimmern sah.
Vornehme Blässe gleich blaues Blut, wenn es doch so einfach wäre. Schwieriger ist die Erklärung des Blaumachens bzw. des blauen Montags.
Die Tatsache, die dahinter steht, einen freien Montag haben, geht weit zurück bis ins Mittelalter. Die Gesellen oder Handwerksangestellten mussten ja früher 6 Tage in der Woche hart arbeiten, sehr lange arbeiten, hatten nur den Sonntag frei und hatten im Prinzip keine Zeit für ihre eigenen Angelegenheiten. Und deshalb verlangten die Gesellen in Handwerksbetrieben einen freien Tag in der Woche. Manche Städte erlaubten diesen freien Montag, zumindest einmal im Monat. Andere Städte verboten das, weil das oft auch ausartete. Es gibt aber auch eine weitere Erklärung, nämlich dass man früher mit Weid blau färbte, Stoffe. Und diese Stoffe mussten einen Tag in der Luft oxidieren, damit die blaue Farbe haltbar wurde. Und die wurden sonntags ins Farbbad getan. Montags mussten die an der Luft oxidieren. Und deshalb mussten die Gesellen, die in der Färberei tätig waren, montags nicht arbeiten. Das heißt, sie machten blau.
Genau. Wie heißt es so schön bei Erich Kästner?
Ich bin so blau wie 120 Veilchen.
Das liegt daran, dass man früher, also auch im Mittelalter, wenn man eine Bewusstseinstrübung hatte, man nicht sagte, es wird einem schwarz vor Augen, sondern blau vor Augen.
Es gibt das Rote Meer, das Gelbe Meer und wir besingen am liebsten das Blaue Meer.
Blau, blau, so wie
Dabei sind weder die Nord- noch die Ostsee wirklich blau, eher bräunlich-grün. Im Süden dagegen macht das Meer dem Blau alle Ehre. Aber was meinen Sie? Warum ist das Meer blau?
Ja, weil es zu kalt ist. Blau gefroren.
Blau gefroren? Oder weil sich eventuell der blaue Himmel drin spiegelt?
Das Meer ist blau, weil es sich im Himmel spiegelt. Glaube ich nicht, weil der Himmel ja nicht blau ist, leider, hier an der Ostsee. Das ist irgendeine Reflexion von irgendwas. Die Pische der Fische vielleicht. Ja, ist auch eine gute Theorie.
Das Meer hat zu viel getrunken.
Warum ist das Meer blau?
Weil die Sonne drauf scheint.
Da müsste es ja gelb wirken.
Das müsste eigentlich grau sein, so schmutzig wie das Wasser ist.
Und außerdem hat man vielleicht von früher her nur die Vorstellung, dass das Meer blau sein soll.
Der Himmel spiegelt sich da drin, weil die Fische da vielleicht reinpinkeln.
Und Marie, Pippi ist gelb. Oh. Pippi ist gelb.
Na und? Das sind ja Fische und das ist ja nur bei uns Menschen
ach,
so.
Ach, vielleicht, weil die nur Wasser trinken, die Fische. Ja. Pinkeln sie auch blau.
Ja.
Warum ist das Meer blau?
Weil die Sonne sich da spiegelt, dann ist es blau.
Oder grün. Eben nicht, weil es blau ist, wenn die Sonne scheint. Ja.
Die wissenschaftliche Erklärung dazu hat die Meeresbiologin Astrid Bracher vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Das Licht trifft auf das Wasser, ein Teil davon dringt ins Wasser ein und zum Teil wird es von den verschiedenen Wasserinhaltsstoffen und dem Wasser selber absorbiert. Das heißt, das Licht wird eingefangen. Das andere ist, dass das einfach weggestreut wird in irgendeine andere Richtung. Und was wir sehen, ist ja praktisch das, was wieder rauskommt aus dem Wasser. Und das ist eben, kann ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, was im Wasser drin ist.
Also, eigentlich sind die Wassermoleküle H2O farblos. Die Sonne bescheint das Meer in allen Farben des Farbspektrums. Rot, Grün, Gelb werden absorbiert, also geschluckt und verschwinden in den Tiefen des Meeres. Nur Blau wird reflektiert, also zurückgeworfen. Das Blau bleibt also übrig. Die bräunlich-grüne Farbe der Nordsee allerdings hat damit nichts zu tun. An ihr sind eher die Inhaltsstoffe der See schuld.
Die Nordsee, die kann nicht so blau sein. Also da ist einfach mehr Nährstoffeintrag. Das ist ein sehr produktives Meer. Generell aus der Natürlichkeit heraus hat man da einfach eine viel größere Fracht, was da in organischen Substanzen reinkommt, weil da ja natürlich auch Gebiete drum liegen, die sehr grün sind. Also unser Klima ist ja schon deutlich anders als das am Mittelmeer.
Das Alfred-Wegener-Institut nutzt längst modernste Technik, um dem Geheimnis der Meeresfarben auf die Spur zu kommen und diese Erkenntnisse zu nutzen. Von oben werden die Meere fotografiert.
Mit diesen Satellitenkarten erhoffen wir uns, dass man es besser voraussagen kann, wo bestimmtes Fischreichtum zum Beispiel auftritt, wo toxische Algenblüten auftreten, die auch für Fischwachstum natürlich eine Auswirkung haben, aber auch überhaupt für Tourismus. Und das Weitere ist auch, um so Klimaveränderungen verfolgen zu können.
Aber nochmal genau, warum ist die Nordsee nicht so schön blau wie das Mittelmeer?
Umso weniger das blaue Licht zurückgeworfen wird, umso mehr Algen habe ich im Wasser, weil die das absorbiert haben.
Die Werbung macht sich das Meeresblau längst zunutze. Die emotionale Energie, die der Farbe zugeschrieben wird, die Ruhe, die Blau ausstrahlt, findet sich in vielen Werbespots wieder. Und auch bei Marken wie Nivea oder Tempo funktioniert das Blau. Nur beim Essen wird's schwierig. Blaues auf dem Teller? Fehlanzeige. Und auch die blauen Gummibärchen wollte so gar niemand essen. Halten wir uns also lieber an das Gewohnte, das Meer in seinen Blautönen. Von Arktisch-Türkis bis Mittelmeer-Azur. Goethe hat es besucht, das Land, wo die Zitronen blühen, Italien. Verona, Venedig, Rom und Neapel standen auf seinem Reiseplan. Die kleine Insel gegenüber von Neapel, Capri, die hat der große Schriftsteller links liegen lassen. Dabei hätte er dort ein blaues Kleinod entdecken können. Dies tat 39 Jahre nach Goethe der 25-jährige Kölner August Kopisch.
Es war im Sommer des Jahres 1826, als ich mit meinem Freunde Ernst Fries in der schönen Bucht an der nördlichen Marine von Capri landete. Die Sonne neigte sich dem fernen Ischia zu, als wir in den rasselnden Uferkies hinabsprangen. Capri war die erste Insel, die ich betrat, und nie werde ich den Eindruck vergessen. Einer meiner liebsten Wünsche erfüllte sich. Ich hörte nun das Meer um alle jene wunderbar gestalteten Felsen rauschen, die schon von Neapel aus meinen Sinn zauberisch gefangen genommen. Jede brandende Wellenreihe sang mir zu. Ich sei vom Festlande geschieden, auf einer Klippe, wo ein einfaches Volk von Fischern und Gärtnern wohnt und der Hufschlag der Rosse und das Geroll der Wagen unbekannt ist.
Das Meer und die Natur haben den Dichter derart fasziniert, dass er begann, die Höhlenwelt der Insel zu erforschen. Dabei entlockte er Capri ein Geheimnis, die blaue Grotte.
Freunde wunderbarer Naturschönheiten, mache ich auf eine von mir nach den Angaben unseres Wirts Giuseppe Pagano mit ihm und Herrn Fries entdeckten Höhle aufmerksam, welche furchtsamer Aberglaube jahrhundertelang nicht zu besuchen wagte. Bis jetzt ist sie nur für gute Schwimmer zugänglich. Wenn das Meer ganz ruhig ist, gelingt es auch wohl, mit einem kleinen Nachen einzudringen. Doch ist dies gefährlich, weil die geringste sich erhebende Luft das Wiederherauskommen unmöglich machen würde. Wir benannten diese Grotte die Blaue, La Grotta Azzurra, weil das Licht aus der Tiefe des Meeres ihren weiten Raum blau erleuchtet.
Es war nicht einfach gewesen, die Grotte zu finden. Die Einheimischen hatten ihn gewarnt vor dem Ort, an dem Unheil lauert. So sollen darin Sirenen, jene weiblichen Fabelwesen, mit ihrem Gesang die Fischer zu Tode betört haben. Andere warnten, in der Höhle würden bestialische Teufel hausen. Kopisch ließ sich nicht abschrecken und wurde damit zum Entdecker der größten Touristenattraktion der Insel. Heute kommen Tausende mit Motorbooten. Sie steigen vor der Grotte in kleine Ruderboote um. Der Bootsführer ist zugleich der Alleinunterhalter. Durch das Dunkel der Grotte hallen die Italo-Hits. Bei uns geht's heute um das maritime Blau. Blau symbolisiert Sympathie, Harmonie, Freundlichkeit, aber auch Sehnsucht und Kälte. Und Blau ist die Farbe der Ferne. Blau schafft Raum, Perspektive. Das sagen die Farbpsychologen. Und sie haben herausgefunden, dass Blau die Lieblingsfarbe von immerhin 38% der Deutschen ist. Die Farbe hat allerdings keine Chance auf dem Teller, denn blaustichige Speisen wirken oder sind verdorben. Und, wir haben es schon angesprochen, auch als Süßes hat Blau keine Chance. Blaue Gummibärchen wollte keiner. Ein Renner ist Blau allerdings in der Musik. Wie viele blaue Meere wurden nicht schon besungen oder die blauen Jungs? Und dass Captain Blaubär ausgerechnet Blaubär und nicht Rotbär heißt, ist völlig klar. Ein Seemann ist halt blau. Von außen und manchmal auch von innen. Mehr zu diesem maritimen Blau auch in dieser Stunde. Ihnen allen viel Spaß. Das Blau des Wassers des Meeres hat nicht nur Dichter, sondern vor allem auch Musiker inspiriert. So schwärmte bereits Johann Strauss 1866 von der schönen blauen Donau, deren Farbe eigentlich bräunlich ist. Der Walzer ist so etwas wie die heimliche Hymne Österreichs geworden. Er wird unter anderem regelmäßig zum Jahreswechsel gespielt. Aber auch der Schlager liebt das Blau. Hans Albers besang einst hingebungsvoll den blauen Peter, die Flagge, die ein Schiff hisst, wenn es demnächst den Hafen verlässt.
In jedem Hafen kannst du auf die Reise gehen.
Und Heidi Mahler fand besonders die schnicken Uniformen hinreißend.
Ihm steht Blau so gut, ihm steht Blau so gut. Ein Glück, dass er Matrose und kein
Sie sind zwar toll anzusehen, die Seeleute in ihren blauen Uniformen, aber das maritime Blau ist mitunter eben auch ein Zustand.
Was machen wir, wenn der Mann mal blau ist? Was machen wir, wenn der Mann mal blau ist? Was machen wir, wenn der Mann mal blau ist? Schon am frühen Morgen.
Und natürlich lässt sich's vom blauen Meer wunderbar träumen, wie Mary Rose, die von der Ferne träumt, natürlich blau.
Blaues Meer.
Die Nacht im Hafen, die ist natürlich blau, wie die von Hafennacht.
Blaue Nacht am Hafen, blaue Nacht.
Und kaum ein Meeresblau ist schöner als das vor der griechischen Küste, weiß Vigile Andros.
Blau, blau, so wie das Meer, ist nun der Himmel über uns zwei.
Und auch international ist Blau ein Thema, vor allem dort, wo das blaue Meer tatsächlich auch blau ist. Roy Orbison und California Blue.
California Blue.
Oder Der Nachtschatten in Blau von Two of Us.
She's a blue night shadow.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute mit zwei blauen Stunden. Es geht genauer gesagt um das maritime Blau, also auch um den Liebling der Kinder und das seit mehr als 30 Jahren, Captain Blaubär. Seine Geschichten sind zu lesen und vor allem im Fernsehen zu sehen. Genial gesprochen vom im Mai dieses Jahres verstorbenen Schauspieler Wolfgang Völz. Auch die Literaturwissenschaft interessiert sich für Captain Blaubär. Der Bär ist Forschungsthema an der Christian-Albrechts-Uni in Kiel. Ein Bericht von Jens Wellhühner.
Captain Blaubär ist die berühmteste Schöpfung von Zeichner Walter Mörs. Seine Markenzeichen kennt fast jedes Kind.
Der Captain, der ist blau und hat also so ein Tuch um Hals, trägt eine Mütze, einen roten Pulli.
Captain Blaubär fährt über die sieben Weltmeere, erlebt die dollsten Abenteuer und keiner glaubt ihm. Eine Kostprobe aus seinem reichen Geschichtenfundus aus der Fernsehserie.
Da fahre ich also durch die gefürchtete Nordpassage mit einer ganzen Ladung Bügeleisen an Bord für die Eskimos.
Bügeleisen? Für die Eskimos?
Allerdings.
Eskimos tragen meines Wissens Pelze.
Ja genau, ganz dicke Pelze.
Und die werden nicht gebügelt.
Die Eskimos brauchen die Bügeleisen auch nicht für die Pelze. Die brauchen die Bügeleisen, um Plattfische zuzubereiten.
Wissenschaftler Gerrit Lemke schmunzelt übers ganze Gesicht. Aber schnell wird er wieder sachlich, denn nicht die Fernsehserie hat es ihm angetan. Der junge Forscher hat die Romane von Walter Mörs gelesen, rund um Captain Blaubär und den Kontinent Zamonien. Den Wissenschaftler interessiert vor allem, ob Mörs Vorbilder hat, die ihn bei seinen Geschichten inspirierten. Und Lemke wurde fündig. In Mörs Werken hat er zum Beispiel den Roman Simplicissimus entdeckt, ein Buch aus dem 17. Jahrhundert. Dabei geht es um einen Lebenskünstler, der sich und die Welt nicht ganz so ernst nimmt.
Genau, der Blaubär ist eigentlich ein moderner Simplicissimus. Oder auch ein moderner Felix Krull von Thomas Mann, also stellt sich in diese Tradition der Schelmenromane.
Der Hochstapler Felix Krull ist ein Schelm, ein Lügenbaron, der von der Leichtgläubigkeit der Menschen lebt, wie Captain Blaubär. Mann und Mörs, ein angemessener Vergleich? Wolfgang Völz ist nicht recht wohl dabei. Der Berliner Schauspieler ist die Fernsehstimme von Captain Blaubär. Völz sieht eher ein anderes Vorbild.
Das glaube ich. Ich würde aber sagen Münchhausen mehr als Krull. Krull ist zu literarisch.
Gerade das glaubt Forscher Gerrit Lemke nicht. Mörs sei Literatur, betont er immer wieder. Denn der spiele genial mit seinen Vorbildern aus 350 Jahren Literaturgeschichte. Kronzeugen sind für den Wissenschaftler Wortspielereien in den Zamonienbüchern, wahre Buchstabensalate, sogenannte Anagramme. Walter Mörs versteckt in ihnen die Namen seiner Vorbilder, indem er einfach die Buchstaben vertauscht.
So zum Beispiel TT Kreischwurst, das ist ein Anagramm von Kurt Schwitters. Oder Ojan Golgo van Fonteweckes Johann Wolfgang von Goethe. Und solche Spielereien machen natürlich Freude demjenigen, der sie entschlüsseln kann.
Mit 11 anderen Literaturforschern aus ganz Deutschland hat Gerrit Lemke ein Buch geschrieben über Walter Mörs und seinen Lügenbären. Die wissenschaftlich bewiesene Wahrheit über Captain Blaubär, den Lügenmeister.
Schnell, schneller, wer ist der Schnellste über den großen Teich? Eigentlich war es ein Werbegag. Wahrscheinlich um 1830 sollen Reedereien für ihren Transatlantikverkehr diese inoffizielle Auszeichnung für das schnellste Passagierschiff im Liniendienst erfunden haben, das blaue Band. Möglich ist auch, dass gegen Ende des 19. Jahrhunderts britische Journalisten schuld an dieser Auszeichnung sind und sie aus dem Pferdesport entliehen haben. Dort bekommt das schnellste Pferd beim Derby jeweils eine blaue Schleife. Egal, wer es erfunden hat, es ist der Wettlauf über den Atlantik. Mitte des 19. Jahrhunderts hatten gleich drei Reedereien einen Liniendienst mit Dampfschiffen eingerichtet und wetteiferten darum, das schnellste Schiff zu haben. Am 4. April 1838 startete der Dampfer Sirius. Das Schiff erreichte 18 Tage später New York, übrigens zum ersten Mal mit ausschließlich Dampfkraft. Nur wenige Stunden später traf die Great Western in Manhattan ein. Sie hatte nur 15 Tage für die Überfahrt gebraucht. Für den Dampfer wurde eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 8,6 Knoten registriert. Schneller war vorher keiner. Um 1900 war es der Schnelldampfer Deutschland, der Hapag, der alle Rekorde brach. Auf seiner Jungfernfahrt nach New York stellte er einen Geschwindigkeitsrekord auf. Mit durchschnittlich 22,8 Knoten war der Dampfer durch den Atlantik gepflügt. Ein Rekord, der einen erheblichen Prestigegewinn mit sich brachte. Und das bedeutete mehr zahlende Passagiere. Dieser Wettlauf um das blaue Band, er war nicht ohne Risiko, denn die Maschinen mussten unter Volllast laufen. 2 Jahre später verlor die Deutschland bei einer Atlantiküberquerung ihr Ruder. Ursache waren die starken Vibrationen. Die Reederei schwor daraufhin, den teuren und risikoreichen Kampf um das blaue Band aufzugeben. Doch 1906 holte die Deutschland noch einmal diese Auszeichnung. Es gehört in den Bereich der Legende, dass auch die Titanic 1912 den Kampf um das blaue Band auf ihrer Jungfernfahrt aufgenommen hatte. Das größte Schiff der Welt war am 12. April mit mehr als 1300 Passagieren und knapp 900 Besatzungsmitgliedern an Bord in Southampton Richtung New York gestartet. Für das blaue Band, die Auszeichnung für die schnellste Atlantiküberquerung, kam die Titanic gar nicht in Frage, denn sie war mit maximal 22 Knoten außerstande, der 26 Knoten schnellen Mauretania den Rang abzulaufen. Trotzdem hieß es volle Kraft voraus. In voller Fahrt rammte der Dampfer einen Eisberg und sank Stunden später. Mehr als 1500 Menschen starben. Aus der inoffiziellen Auszeichnung wurde 1935 ein realer Preis mit offiziellem Anstrich. Der britische Parlamentsabgeordnete Harold Hales stiftete eine silberne Statue als Symbol für das blaue Band. Die North Atlantic Blue Ribbon Challenge Trophy ist etwa 46 Kilo schwer und 1,20 Meter hoch. Aber die Welt, auch die Schifffahrtswelt, veränderte sich. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der Siegeszug der Transatlantikflugzeuge zu Ungunsten der Linienschiffe. Letzter offizieller Träger des Blauen Bandes war 1952 die United States, der Reederei United State Lines. 1969 hieß es auch für dieses schnellste Schiff der Welt, alle Maschinen stopp. Es wurde im Marinestützpunkt von Newport an die Pfähle gebunden. Das Ende des Liniendienstes, es beendete auch die Geschichte des Blauen Bandes. Das Schifffahrtsmuseum zu New York bekam die Treuhänderschaft für die Hales-Trophäe übertragen. Das Hamburger Hafenkonzert heute ganz in Blau. Es ist dieses ganz besondere Licht am Himmel, wenn die Entscheidung fällt zwischen Tag und Nacht, beziehungsweise umgekehrt zwischen Nacht und Tag. Das Licht der Dämmerung am Abend, wenn die Sonne langsam am Horizont verschwindet, oder in der Früh, wenn man sie erst erahnt und dann tatsächlich am Horizont auftauchen sieht. Ein Licht, wie es nur in diesen wenigen Minuten vorkommt, in der blauen Stunde. Besonders beliebt bei Fotografen.
Eine blaue Stunde an einem grauen Tag.
Die blaue Stunde ist ja ungefähr eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang oder eben ja, ein paar Minuten vor Sonnenaufgang. In der Zeit wird die Stadt bunt, egal wie das Wetter am Tag nachher wird. Da leuchtet das Blau des Himmels. Die Sonne mit dem roten Licht leuchtet nicht mehr oder nur noch schwach. Und so überwiegt dieses blaue Licht in der Stadt. Und wenn man dann eben noch Beleuchtung von Häusern oder von Straßen auf dem Foto hat, die letztlich meistens orange ist, die Komplementärfarbe zu Blau, dann hat man eben ganz spannendes, buntes Licht.
Und dieses Licht hat es dem Hamburger Fotografen Johannes Alt angetan. Seit der gelernte Physiotherapeut 2006 auch beruflich zur Kamera griff, interessieren ihn neben Menschen vor allem auch Lichtstimmungen.
Bei der Fotografie geht es immer darum, dass man das Helle und das Dunkle zusammenkriegt auf ein Foto, dass das Helle nicht plötzlich weiß ist und das Dunkle nicht schwarz wird, sondern dass man alles noch im Detail sehen kann. Und das ist eben das, was in der blauen Stunde passiert. Der Himmel wird vom Tageslicht immer dunkler und irgendwann ist das Licht so schummrig, dass es quasi genauso hell ist wie die Straßen- und Hausbeleuchtung. Und in dem Moment ist es perfekt. Das sind vielleicht 2, 3 oder 5 Minuten. Und wenn man den erwischt, ist es wirklich das Magische, was man sich so erhofft.
Perfekte Momente hat Alt auch immer wieder im Hamburger Hafen festgehalten.
Hier im Hafen ist es so, dass das Wasser das Himmelsblau reflektiert. Das heißt, der Himmel ist blau in der blauen Stunde, das Wasser ist auch blau. Und dazwischen sind eben die Kräne und die Schiffe, die das so spektakulär machen.
Doch wer denkt, dass ein Fotograf das in Ruhe genießen kann, der irrt.
Wenn ich jetzt hier arbeite und ich muss ein Foto machen, gerade morgens am Fischmarkt, man steht richtig früh auf um 4 Uhr, geht dahin, die blaue Stunde ist da und die ist morgens wirklich sehr kurz und merkt, ach, eigentlich würde ich gerne nochmal in die Ecke gehen, dann ist sie schon vorbei. Das tut weh.
Und deshalb würde Johannes Alt die blaue Stunde auch am liebsten mal ganz im Norden erleben. Denn da dauert sie am Nordpol bis zu 2 Wochen und heute zum Beispiel in Reykjavik schon 153 Minuten. Beeindruckend war die Lichtstimmung für Alt aber auch in Texas.
The sun is sinking in the west.
Das ist typisch, diese Farmhäuser, ein paar Kühe davor oder Texas Longhorns. Dann diese typisch rot gestrichenen Farmhäuser. Das grüne Gras darunter, was von dieser Halogenweidenbeleuchtung angestrahlt wurde. Und dazu dann der Himmel. Und das war eben ein ganz starker Kontrast. Man sieht blauen Himmel. In dem Fall geht er schon ins Violette über. Es hat damit zu tun, in welche Richtung man fotografiert. In die Richtung, in der die Sonne untergeht oder in die entgegengesetzte Richtung, ändert sich auch die Farbe von Blau zu Violett. Und an dieser violette Himmel, der grüne Boden von dem Gras und dieses rote Haus, das ist ganz charakteristisch und ganz typisch. Das sieht man hier eben nicht.
Aber nicht nur die Lichter sorgen in der blauen Stunde für Stimmung. Der 30-jährige Fotograf genießt noch mehr, wenn er morgens unterwegs ist.
Man riecht so das Wasser oder eben, wenn es geregnet hat, von Boden aufsteigen. Das ist sehr angenehm, auch wenn ich das selten, wenn ich das selten erlebe, weil ich doch lieber abends dann fotografiere. Aber morgens ist es einfach schön in Hamburg, also gerade wenn man am Wasser ist. Man hört eben noch viel, weil nicht so viel Verkehr ist, kann man halt im Hafen mehr Geräusche hören als am Tag. Es lohnt sich schon, wenn man denn morgens um 4 aufstehen möchte.
Und wer denkt, das tun nicht viele, der hat sich geschnitten. Allein ist Johannes Alt im Hafen eher selten.
Das ist so ein bisschen wie beim Angeln. Man geht irgendwo hin, denkt, man hat einen ganz besonderen Ort gefunden, wo man der Einzige ist, der nun den großen Fisch fangen möchte. Und dann sieht man da schon die anderen Stative stehen.
Blau ist ja eigentlich eine kühle Farbe. Eher würde man die roten Sonnenuntergänge als warm bezeichnen. Aber Johannes Alt kann gerade dem Blau einiges abgewinnen.
Ich finde das sehr schön und sehr ruhig. Und das sind ja, also diese Ruhe verbindet man ja nicht mit Kälte. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Und nein, für mich ist das was ganz Warmes. Trotzdem, dass man sagt, das ist eine kalte Farbe, ist das für mich ja gemütlich.
Das war's für heute. Tschüss, sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montagabend um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.